Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt heute mit einer halben Insert Moin on Tour Folge. Ich war unterwegs. Ich war in Paris und habe mir Far Cry 5 auf einem Preview Event angeschaut von Ubisoft. Und dort habe ich auch Valentin kennengelernt. Guten Morgen, Walli.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung, wie gesagt.
Wir hatten vor Ort keine Zeit mehr, die Folge direkt aufzunehmen, deswegen eine halbe On-Tour. Wir sind jetzt schon wieder zurück in Deutschland und konnten die Eindrücke ein wenig verarbeiten und wollen darüber heute reden. Wir werden natürlich genau darüber sprechen. Was ist Far Cry 5? Wie hat es uns gefallen? Und deswegen freue ich mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Wir saßen nämlich auch direkt nebeneinander auf dem Event und konnten auch im Koop-Modus gemeinsam Dinge erleben. Deswegen habe ich gedacht, schnappe ich mir dich doch gleich nach der Rückkehr und lass uns darüber reden. Kurz zu dir, du bist in München bei IGN
genau. Und
arbeitest täglich mit Sebo zusammen und da bin ich ja schon ein bisschen neidisch.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Highlight, das wahrscheinlich nicht jeder für sich beanspruchen kann. Aber ja, das hast du ganz schön, schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Schreib für IGN Deutschland, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon mein drittes Jahr. Und das Schöne bei IGN ist ja, das habe ich dir ja auch schon persönlich erzählt, bei uns geht es primär natürlich um Videospiele, aber da gucken wir auch noch so ein bisschen in Anführungszeichen über den Tellerrand. Also das heißt, bei uns geht es auch noch um Filme, TV-Serien und Comics, also irgendwie alles, was mit Star Wars, DC, Marvel und Game of Thrones zu tun hat.
Genau, du bist da fest angestellt, oder? Du bist der Redakteur?
Yes, richtig. Jetzt, wie gesagt, auch schon mein drittes Jahr. Und ja, macht immer noch Spaß.
Und wenn ihr jetzt verwirrt seid, höre, ich meinte nicht den Sebo aus unserem Discord, sondern den Sebo, der eben hier auch öfter zu Gast war früher, der früher bei Crowdgaming gearbeitet hat und jetzt eben Head of IDG ist. Genau, liebe Grüße an der Stelle nach München. Und kurz als Full Disclosure vorneweg, Ubisoft hat die Reise bezahlt, aber es gab keinerlei Bedingungen, außer dass wir ein NDA haben. Ab wann wir über die Inhalte sprechen dürfen, gab es ja auch keinerlei gestellten Bedingungen.
Genau.
Nur vorneweg. So, Far Cry 5. Wir haben eine Singleplayer-Mission gespielt, wir haben ein bisschen Koop gespielt. Mhm. Und wer jetzt Far Cry so gar nicht kennt, um was geht's denn bei Far Cry 5? Weil gerade die Prämisse von Far Cry 5, die hat mich eigentlich besonders angesprochen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber die reizt mich eigentlich am allermeisten.
Das würde ich eigentlich tatsächlich so unterschreiben, weil wenn wir ein bisschen ehrlich sind, ich finde, Far Cry ist ja auch so natürlich ein Franchise und entsprechend jeder Teil, da bestehen natürlich immer die entsprechenden Parallelen. Und im Endeffekt haben wir jetzt halt wieder eine offene Spielwelt, wo wir es mal wieder mit einem ziemlich psychopathischen Widersacher zu tun haben. Und da können wir eigentlich auch wie gewohnt entweder schleichend oder ballernd die Welt retten oder beziehungsweise das Land, wo wir uns gerade befinden.
Ich glaube, das war wirklich das Augenscheinlichste. Also ich war ein bisschen überrascht, weil ich so gedacht habe, Far Cry wird wahrscheinlich Far Cry. Mhm. Aber Ubisoft hat uns ja neulich auch damit überrascht, dass eben Assassin's Creed Origins sich ja schon sehr stark von der bekannten Formel entfernt hat. Mhm. Also Far Cry 5 hatte ich jetzt gar nicht so sehr erwartet, dass sie das da auch machen, war ja auch nicht irgendwie angekündigt. Okay. Das war ja dann auch so beim Spielen jetzt sehr schnell zu spüren, Far Cry bleibt Far Cry. Also auch Far Cry 5 fühlt sich an wie ein Nachhausekommen. Anstatt, dass wir jetzt halt im Himalaya rumrennen oder in der Steinzeit wie bei Far Cry Primal, machen wir die gleichen Dinge, wie man sie in Far Cry gewohnt sind, nur eben jetzt im Norden Amerikas.
Genau.
Das ist aber gar nicht so schlimm, Nö. Ehrlich gesagt, finde ich, wie ich erwartet hatte, weil es macht wahnsinnig Spaß weiterhin.
Ja, das würde ich sogar so unterschreiben, weil mir geht's da eigentlich so, das hört sich so ein bisschen negativ an, dass Far Cry immer noch Far Cry ist, aber im Endeffekt darum spielen sie wir doch immer noch ganz gerne und deswegen macht's uns auch immer noch Spaß. Und im Gegensatz zu Assassin's Creed ging's mir da nicht so, dass jetzt im jährlichen Release Far Cry, da war jetzt auch wieder ein bisschen Pause, dass mir das ein bisschen zu viel geworden wäre, wie es halt tatsächlich bei Assassin's Creed der Fall war. Und gerade jetzt, wie du auch schon so schön gesagt hast, mir macht jetzt bei Far Cry 5 tatsächlich das neue Setting einen ziemlich großen Reiz aus. Weil ansonsten, wenn man halt immer in Amerika war, da ging es ja immer gleich um die Rettung der Welt, um irgendeinen Weltkrieg oder eben das Aliens angreifen oder was weiß ich was für Späße. Und da ist es jetzt halt irgendwie mal so schön ländlich gehalten.
Ja, oder eben wie in GTA, dass man in Großstädten unterwegs ist oder wie in Watch Dogs.
Genau.
Ja. Der Norden Amerikas, wir befinden uns im Bundesstaat Montana und aus Sicherheitsgründen, damit sich niemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, in der fiktiven Region Hope County, die es nicht gibt, aber die natürlich in Anlehnung schon im echten Bundesstaat Montana so auch existieren könnte. Und ich habe das auch mal rausgesucht, warum das nämlich so gut funktioniert. Far Cry ist ja so, wir waren in Far Cry 3 auf einer Inselwelt unterwegs, wo halt sehr viel Natur und Tierwelt auch existiert und wenig Menschen leben. Danach waren wir in wie gesagt, im Primal in der Steinzeit, aber eben auch im Himalaya-Gebiet, wo eben nur einzelne Gebiete bewohnt sind. Und dann denkt man so, hä, USA, da ist doch irgendwie alles bevölkert und so weiter. Aber Montana ist in echt ungefähr so groß wie Deutschland, ist mit 380.000 Quadratkilometern, ein bisschen größer als Deutschland, ist der viertgrößte Bundesstaat in den USA. Aber schätz mal, wie viele Menschen dort leben.
Ich muss zugeben, ich bin eine absolute Niete, was das Schätzen angeht. Aber
hau einfach mal eine Zahl
aber raus. Es klingt schon.
300 Millionen leben ja
in den USA. Ja, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 12.
1 Million Menschen leben da gerade mal in einem Gebiet, was so groß ist wie Deutschland. Okay. Und von daher funktioniert das für Far Cry eben auch richtig gut, weil du dadurch die wirklich so verlassene Wälder streunerst, dann irgendwie einen Bären begegnest und dann irgendwie so einen verwunschenen Bergsee entdeckst und halt auch einfach dich nicht wunderst, dass dort auch niemand dir zur Rettung kommt, wenn du halt mit dem Hubschrauber abstürzt, was dann gleich im Intro nämlich auch passiert. Und das ist wirklich, wirklich clever gewählt, dass man einerseits eben so ein modernes Setting hat mit diesem Norden Amerikas und diesen, vor allem diesen wahnsinnig gewordenen Kult. Man kämpft ja in diesem Spiel gegen religiöse Fanatiker, was natürlich in dem aktuellen Setting, in der politischen Lage, in der wir uns momentan befinden, zumindest bei mir für so ein händereibende Vorfreude sorgt.
Ja, das stimmt.
Weil ich wirklich gespannt darauf bin, wie auch der US-amerikanische Markt auf dieses Spiel reagieren wird, weil es schon auch ein gewagtes Unterfangen, glaube ich, dieses Spiel in Amerika verkaufen.
Definitiv, ja, da hast du recht. Und wie du es auch schon gemeint hast mit Montana und dem Land, was für mich da persönlich auch ein bisschen den Reiz ausmacht, das hat mich tatsächlich so ein bisschen an First Blood, also den ersten Rambo erinnert. Und vor allem, wenn man ja dann zum Beispiel, wie es ja jetzt auch für die Serie typisch ist, mehr schleichend als ballern vorgeht und sich auch immer irgendwie so überlegend im Wald verstecken und aus dem Hinterhalt angreifen, das finde ich schon eine ganz witzige Idee. Ist jetzt natürlich auch nichts Neues, also wie gesagt, altbekanntes Far Cry Gameplay, aber jetzt eben in einem für mich sehr interessanten und auch ansprechenden Setting. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn jetzt irgendwie das fertige Spiel dann, oder wenn das Spiel halt dann fertig ist und rauskommt, wenn wir dann auch mal die komplette Story sehen werden, inwiefern da dann die Parallelen zur echten Welt jetzt noch auffälliger werden oder ja, das, was wir bis jetzt gesehen haben, dann doch ein bisschen oberflächlicher bleiben. Weil im Endeffekt sind es ja immer noch Videospielbösewichte. Und ja, mal gucken, da bin ich gespannt.
Ja, das ist genau der Punkt, der mich auch interessiert. Und es lässt sich natürlich jetzt aufgrund dieser kurzen Anspielstation, die wir hatten, wie gesagt, ein bisschen Singleplayer, die anfänglichen Missionen und eben ein bisschen Koop, schwer sagen. Ja. Also eigentlich überhaupt nicht einschätzen. Aber zumindest ist es ihnen gelungen, finde ich, das, was Far Cry auch immer ausmacht, so diese Bösewichter, die man aber auch love to hate, sagt man im Englischen. Also die sehr charismatisch daherkommen, wie eben der Vaas in Far Cry 3, dem man trotzdem auch einfach gerne zuschaut. Allein aus der schauspielerischen Schiene her, weil die einfach unglaublich gut gemacht sind, diese Bösewichte. Man hasst sie, aber trotzdem will man ständig Zeit mit ihnen verbringen. Das hat der in Far Cry 4 hat es ja auch gut funktioniert. Primal hat es nicht geschafft, finde ich. Das war auch, finde ich, der schwächste Teil bisher. Aber Far Cry 5 verspricht da auf jeden Fall auch wieder echt ein hohes Niveau zu bieten, was wir bis jetzt von dem gesehen haben, von dem Vater Joseph Seed und auch seine Geschwister, die dann eben auch so ihre jeweiligen Regionen haben. Das waren schon so richtig fiese Arschlöcher, aber auf eine so charismatische und coole Art dargestellt, dass ich mich sehr darauf freue, mit denen irgendwie zu interagieren und denen das Handwerk zu legen. Das schaffen die wirklich immer fantastisch.
Ich finde, das kann sich auch die Far Cry-Reihe definitiv auf die Verpackung schreiben, was sie ja im Endeffekt auch machen, weil die sind halt auch immer absolut ein Highlight. Aber wo ich tatsächlich sagen muss, was mich dann ein bisschen beim Anspielen enttäuscht hat, dass es jetzt so im Gegensatz zu den Vorgängern, wobei ich halt Primal nicht gespielt habe, muss ich dazu sagen, aber jetzt im Gegensatz zu Far Cry 3 und Far Cry 4, ich finde es ein bisschen schade dann doch, dass man jetzt einen sozusagen eher austauschbarenden stummen Charakter spielt, der halt entsprechend halt auch keine Persönlichkeit hat. Das finde ich ein bisschen schade, weil natürlich der Hintergrund oder beziehungsweise die Erklärung, die uns jetzt da dann auch der Entwickler vor Ort geliefert hat, war immer so dieses, ja, build your own adventure und bla bla bla. Aber ich finde, da haben sie sich ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach gemacht, weil sie halt dann doch für einen doch Ubisoft-typischen, sehr übersichtlichen Charaktereditor mit ein paar Frisuren und ein paar Gesichtern Ich weiß nicht, das zieht bei mir ehrlich gesagt nicht.
Aber kannst du dich an die Figuren aus Far Cry 3 und 4 erinnern, die man selber gespielt hat? Also ich weiß nur, bei dem Himalaya-Ding war man doch, glaube ich, so eine Reisegruppe oder beim Dreier mit so ein paar komischen Freunden. Aber an die eigene Person, die ich gespielt habe, kann ich mich überhaupt nicht
erinnern. Bei Far Cry 3 tatsächlich mehr als bei Far Cry 4. Also Far Cry 4 würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, dass sie einen relativ, ja, nichtssagenden Protagonisten hatten. Und halt auch bei Far Cry 3 ist es mir eigentlich mehr in Erinnerung geblieben, dass mir da der Protagonist sogar relativ unsympathisch war. Aber ich muss dazu sagen, ja, da haben sie es halt immerhin probiert oder da haben sie sich auch immerhin die Mühe gegeben, einen Charakter zu schreiben. Und das fällt jetzt halt bei mir bei Far Cry 5 komplett weg. Und eben, ich finde ja, also ich habe ja nichts dagegen, wenn man da in die Richtung geht, sich einen eigenen Charakter basteln zu können und halt den auch selbst gestalten zu können. Aber dann, so wie wir es halt gerade noch bis jetzt gesehen haben, war es mir halt nicht genug. Oder da ist es mir nicht genug in die Tiefe gegangen.
Ich bin eh kein Freund von stummen Protagonisten und stummen Helden. Ich finde, bei Far Cry wird es eben ausgewogen, dieses Manko durch die sehr prägnanten Antagonisten.
Und, ja, definitiv.
Das einzige Problem, was ich noch so ein bisschen sehe, ist, dass der Joseph sieht, also der Vater, der Pater, von Anfang an schon mega wahnsinnig ist. Also sie müssen natürlich auch immer eine Steigerung finden. Und ich finde, Vaas war halt so ein Kleinkrimineller, der dann irgendwie immer krimineller wurde. Und auch Pagan Minh, der halt so ein Diktator schon war, der war ja auch immer schick gekleidet und irgendwie aber auch so charmant. Und das wird ja vor allem auf die Spitze getrieben, auch in Far Cry 4, dass du in der Intro-Sequenz quasi ja schon einfach gehen kannst.
Ja, genau.
Und beenden kannst. Du musst dich nicht auf seine Spielchen einlassen und machst es aber. Und dieser Meta-Kommentar, der zeigt es sehr schön, finde ich, dass man eben das auch will. Man will ja diese Antagonisten sehen und die erleben. Und ich finde, bei 5 ist es halt einfach alles eine Stufe krasser. Also der ist halt von Anfang an komplett wahnsinnig. Und es wird sicherlich interessant zu erfahren, auch was die Trailer und so bis jetzt schon gezeigt haben, so zu sehen, wie er dazu wurde. Aber er ist halt schon nicht so sympathisch von Anfang an. Und ich glaube, eine schwerere Identifikationsfigur, weil er halt schon so extrem ist zu Beginn. Also da bin ich gespannt, wie die Kampagne und die Story das schafft, trotzdem dann eben so einen Charakter zu machen, den man dann ja irgendwie auch erst lernt zu hassen. Weißt du, wie ich meine? Also hier ist ja gleich so der große Gegenspieler.
Ja gut, aber man muss ja schon irgendwie dazu sagen, dass in Far Cry 3 war es in der ersten Szene dein Bruder erschossen und Pagan Minh in der ersten Szene einen Kugelschreiber abgestochen hat. Also so sympathisch.
Naja, mal gucken. Aber trotzdem wirkte es halt so, wir müssen noch mal ein bisschen eine Stufe stärker werden. Ja. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an diesem religiösen Thema, meinst du? Dass dadurch eben auch so eine größere Distanz herrscht. Das ist nicht einfach nur ein Böser oder ein Herrscher, sondern eben, der ist schon so in seiner anderen Welt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde, man muss ja auch dazu sagen, dass sie halt mit Vaas damals tatsächlich den Vogel abgeschossen haben, weil Far Cry 2 hatte ja damals irgendwie gar keinen richtigen Antagonisten. Ja. Und Far Cry 3 kam halt dann wirklich auf einmal mit dieser Performance von Michael Mando um die Ecke. Da finde ich es natürlich auch irgendwie Far Cry 4 jetzt mit Pagan Minh nicht unbedingt rangekommen. Und es ist natürlich da immer schwierig, sich noch groß zu steigern, aber Ich möchte mich nicht beschweren. Ich mochte bis jetzt alle drei Protagonisten, beziehungsweise das, was wir halt jetzt von Joseph Seed auch gesehen haben. Und da freue ich mich auf jeden Fall noch drauf, mehr von dem zu sehen.
Ja, der Schauspieler heißt Greg Breich und in dem Interview, was wir dann da vor Ort auch geführt haben, haben sie ja auch betont, wie krass das wohl gewesen sein muss, dass sie bei den Motion-Capture-Aufnahmen wirklich teilweise dachten, der ist wirklich besessen. Also ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ist natürlich auch ganz klar typisches PR-Gerede. Sowas
natürlich auch.
Aber wenn man diese Szenen sieht, kann man sich das schon vorstellen, wenn der da wirklich dir gegenübersteht. Und die haben ja dann auch so Live-Action-Trailer gedreht mit denen. Also ich hatte richtig Bock, das als Serie zu gucken. Also dieser Live-Action-Trailer, da hatte ich so gedacht, so geil. Also das fühlt sich so an wie die Preacher-Serie oder so. Ja, so da findet dann so eine Taufe statt und so weiter. Also da haben die schon echt einen guten Schauspieler gefunden, der das auch sehr glaubhaft rüberbringt. Ich fand, da leidet dann immer ein bisschen so die deutsche Synchro drunter. Das sind zwar echt professionelle Sprecher, die dann diese Figuren sprechen, aber der kann noch so gut sein, der Sprecher, der das auf Deutsch spricht. Das ist einfach was anderes, wenn halt dieser Schauspieler, dessen Gesicht man da wirklich so virtuell dann auch sieht und die Stimme seine ist und diese Performance dann wirklich nur synchronisiert dann irgendwie rüberkommt. Also wir konnten ja dann auch hin und her schalten zwischen den Sprachen und das war so gut im Englischen. Und ich hatte schon so ein bisschen so das Gefühl, da leidet halt einfach durch diese Transferleistung leidet natürlich auch so ein bisschen dieser Wahnsinn und diese beeindruckende Darstellung. Das kriegst du als Synchronsprecher halt nur begrenzt dann auch so hin.
Ja, da hatte natürlich jetzt, um mal wieder von Far Cry 3 zu schwärmen, irgendwie das Spiel auch den Vorteil dafür, die deutsche Synchronstimme von Heath Ledger herzunehmen, also dem, auch sozusagen die Stimme, die dann in Dark Knight von ihm zu hören ist, und das war ja halt auch eine sehr großartige Leistung. Aber hast du jetzt, also kennt man jetzt eigentlich den Schauspieler vom Joseph Seed? Hast du da mal nachgeguckt, woher man den kennen könnte?
Nee, ich habe nur gelesen, ist auch ein Serienschauspieler, aber okay. Mir ist der so auch noch nicht begegnet, der Greg Brike. Also der sieht ja auch sehr eigen aus.
Also hätte er auf jeden Fall seinen Wiedererkennungswert.
Ja, eben. Also der ist mir so noch nicht aufgefallen. Ja. Nee. Dann lass uns doch noch so ein bisschen, der hat aber auch viel Fernseh und so gemacht in den USA. Also wie hat dir denn so dieses Missionsdesign und so gefallen? Also man hat natürlich auch wieder sehr viel NPCs und Nebenquests und so weiter. Ich fand es ganz positiv, dass diese Map nicht so überladen ist. Oh, ja. Also auch, dass die Minimap zum Beispiel weg ist, wie es auch bei Origins jetzt der Fall ist, dass man nur so die grobe Richtung sieht. Und dass man auf der Map, wenn man die aufmacht, nicht alles überladen ist mit tausenden von Icons, sondern dass man zum Beispiel auch so die Jagdgebiete oder so selber entdecken muss, indem man halt einfach den NPCs zuhört. Die geben einem irgendwie im Smalltalk Tipps. Oder man fährt halt einfach an der Straße und sieht dann so ein Schild. Ah, hier Fisch, See. Ah, da ist da wohl irgendwie unten ein Angelgebiet und so weiter. Also das fand ich sehr schön. Es fühlte sich deutlich organischer an als in den Vorgängern.
Definitiv. Das würde ich auch definitiv so unterschreiben. Weil das ist halt einfach mal wieder so. Ich finde, Legend of Zelda Breath of the Wild hat da natürlich ganz gut irgendwie das vorgelegt, mal komplett auf Minimaps oder groß irgendwie ein HUD oder und so weiter. Das konnte man ja auch alles abschalten zu verzichten. Und das halt ist eben einfach nur, du entdeckst halt diese Spielwelt. Du arbeitest jetzt nicht nur irgendwie ein Symbol nach dem anderen ab, sondern du rennst halt durch die Gegend, guckst dir die Sachen an, wenn dir irgendwas was Interessantes ins Auge sticht, dann gehst du da hin und guckst nach, und da gab es halt dann auch wieder interessantes Loot jetzt da, wo ich jetzt unterwegs war, zumindest einzusammeln. Und ja, das macht einfach Spaß. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein schönes organisches Entdecken von der Spielwelt. Ich muss nur sagen, von dem Missionsdesign bin ich gerade noch so ein bisschen hin und her gerissen, was wir da bis jetzt von gesehen haben. Weil einerseits jetzt natürlich der Prolog, den wir sozusagen gespielt haben, der war natürlich relativ schlauchig, um da jetzt irgendwie die Rahmenhandlung oder die Geschichte zu etablieren und die Charaktere und so weiter. Da will ich mich auch gar nicht drüber beschweren, weil man hatte ja dann früh genug sozusagen die Chance, überall hinzugehen und sich auszutoben und so weiter. Aber dann habe ich halt noch so zwei, drei Story-Missionen gespielt. Und die waren schon sehr Schema F. Das war halt irgendwie einem Charakter hinterherlaufen, während dir irgendwelche Sachen erzählt und auf dem Weg dahin irgendwelche Basen clearen. Und damit war es dann im Endeffekt auch wieder getan. Gut, kann man machen. Aber ich hoffe, dass dann ehrlich gesagt noch weitere Story-Missionen ja schon irgendwie ein paar handfestere Highlights zu bieten haben.
Ja, es war halt wie immer bei Far Cry. Also das hatte ich schon so auch das Gefühl, da fehlte mir so ein bisschen der Mut zur Innovation oder der Wille, mal was Neues auszuprobieren. Wie gesagt, aufgrund der kurzen Einblicke, die wir da hatten, das wird man im großen Spiel dann sehen. Wir haben ja dann auch im Koop-Modus, man kann die komplette Kampagne zu zweit eben online auch spielen. Da haben wir ein bisschen mehr Spielraum gehabt, also auch so dieses Gefühl, einen großen Spielplatz vor sich zu haben, nee. Das verliert Far Cry 5 auch nicht. Also wir haben dann auch eben so, keine Ahnung, hier, komm, wir klauen uns einen Hubschrauber und dann du springst mit dem Fallschirm raus und segelst mit dem Wingsuit und schleichst dich dann von hinten im Camp an, während ich dann, oh scheiße, und irgendwie mitten im Camp auf einmal lande und dann irgendwie den Granatenwerfer zünde und riesen Chaos veranstalte. Und als du dann kamst, war das Camp schon geklärt und alle tot und so, weißt du, dann mit dem Squad woanders hin. Genauso gut kann man sich aber eben leise anschleichen und alle erledigen mit dem Sniper. Definitiv. Und so weiter. Also das war schon sehr lustig. Und eins der neuen Features, die wirklich auch für Spaß gesorgt haben, man kann sich sowohl im Singleplayer als auch im Koop ganz for hire, also Leute anheuern. Zum Beispiel, was weiß ich, in einer Mission Gefangene befreit hast oder wenn du, wie du schon gesagt hast, gibt ja dann so Special NPCs, die dann Teil der Story sind, die dann Teil der Widerstandsbewegung sind, die kannst du dann anheuern für Geld und dann laufen die mit dir mit. Und man muss aber auch nicht groß babysitten, sondern die finden dann auch ihren eigenen Weg und du kannst denen so kleine Befehle geben, lauf dort rüber, greif jetzt an und so weiter. Ist jetzt kein Mega-Feature, aber war schon ganz, ganz lustig mit denen dann so gemeinsam da so ein Camp auszuräumen.
Das Witzige war ja tatsächlich, bevor wir dann zusammen im Koop gespielt haben und wo wir ja eigentlich dann nur rumgeballert und Chaos gestiftet haben, war ich sehr viel schleichend unterwegs, weil wenn es solche Optionen in Videospielen gibt, dann nutze ich die auch immer sehr gerne, also irgendwie da in Nahkampf zu gehen oder mit Pfeil und Bogen zu hantieren, und da waren halt meine Begleiter immer total unterfordert, weil die haben dann sozusagen nur drauf gewartet, bis ich halt irgendwie die ganze Basis leer geräumt habe, und dann habe ich mich aufgefragt, ja, wofür bezahle ich dich eigentlich, guter Mann? Aber auch in Kombination dann eben mit dem Koop-Modus, weil ich finde, Spiele gewinnen eh immer ungemein von dem Koop-Modus. Ich finde, da kann das Spiel jetzt natürlich nicht unbedingt auf Far Cry 5 angewandt, aber das Spiel kann so madig sein, wie es will, aber sobald man halt irgendwie mit Leuten zusammenspielt, gewinnt es immer unglaublich. Und dann eben einerseits diese Willkür, die halt in dem Koop-Modus entsteht, und andererseits durch KI-Begleiter, die man am Start hat, die natürlich auch ein bisschen, also natürlich auch von ihrer KI ein bisschen eingeschränkt sind, und wie die halt dann sozusagen auf das Chaos, das wir gestiftet haben, reagieren, so irgendwie verzweifelt versucht haben, in einem Van uns hinterherzufahren, während wir schon wieder alles in die Luft gejagt haben. Das ist schon immer ziemlich herrlich.
Ja, das war eh das Geilste. Wir zwei sind immer auf dem Quad und dann kam der so hinterher oder ins Auto eingestiegen und wollte gerade einsteigen, und dann fährt man halt los. Weißt du, was man halt so den Prank, den man irgendwie auch mit Freunden macht. Und das stört die aber dann auch nicht, wenn du dann halt einfach losfährst. Die wissen ja, zu welchem Einsatzort du markiert hast. Dann suchen die sich selber ein Auto und fahren dann einfach hinterher. Das ist schon sehr, sehr witzig. Ja, das macht schon echt Laune. Schade finde ich halt, dass sie es nicht geschafft haben, dass die Kampagne für beide dann irgendwie Errungenschaften freischaltet. Also wenn du der Host bist und ich komme zu dir und wir räubern irgendwie ein Lager aus, dann ist es bei mir noch besetzt. Also ich krieg diese Errungenschaft nicht, und das finde ich immer so schade, weil dann muss man sich immer quasi so, wenn man jetzt nicht sich drauf einigt, die komplette Kampagne eben durchzuspielen, gemeinsam und immer sich wieder trifft, sondern eben auch so ad hoc irgendwie was machen will, dann muss man immer so entscheiden, bei wem machen wir das. Und das finde ich irgendwie blöd gelöst. Ist natürlich auch schwierig, das anders zu machen, aber ich finde es trotzdem schade, weil dann ist es immer so, komm du zu mir, nee, komm du zu mir. Und ich konnte zum Beispiel in deinem gehosteten Spiel auch keine NPCs anheuern oder so. Okay. Weißt du? Also das war, da haben sie das bei Wildlands, was sich witzigerweise so ein bisschen so anfühlt, gell, vom Setting und so.
Ja, stimmt.
Da war das ja geschickter gelöst mit diesem Koop, dass man eben rein und raus konnte jederzeit.
Ja.
Aber naja, mal gucken.
Ja, stimmt, das ist ein bisschen schade, aber im Endeffekt, keine Ahnung, hat man dann vielleicht auch die Motivation, das Spiel zweimal zusammen durchzuspielen.
Ja.
Warum nicht?
Und sie haben auch nicht trotz des seriösen, sag ich mal, ernsthaften Settings mit dieser religiösen, fanatischen Sekte und so weiter, das nimmt sich schon auch sehr ernst. Also es wird jetzt irgendwie nicht verballhornt oder so, finde ich. Also es hat schon auch ein bisschen so eine leicht gruselige Atmosphäre, wenn du da durch dieses Gebiet da läufst, und die sind nicht irgendwie Witzfiguren, finde ich. Also die nehmen das sehr ernst, dass die eben wirklich daran glauben, dass die Welt untergeht und nur die eben dieser Sekte angehören, werden gerettet. Gleichzeitig vergisst Far Cry aber nicht irgendwie, dass es auch einen riesigen Spielplatz ist. Es gibt zum Beispiel dann auch so Stunt-Missionen, die man irgendwie annehmen kann. Und dann bewegt man sich auf den Spuren von Clutch Nixon.
Ja.
Typischen US-amerikanischen Stuntman, und kann dann halt dessen Stunts irgendwie nachprobieren, also mit der Propellermaschine irgendwie durch so Ringe fliegen und solche Geschichten. Also auch solche Sachen sind weiterhin in Far Cry zu entdecken.
Ja, stimmt. Ich finde ja, dass Far Cry 5 da tatsächlich so ganz angenehm die Waage zwischen der Ernsthaftigkeit, aber dann auch dieser comichaften Überzeichnung hält. Weil natürlich irgendwie, es wirkt gar nicht mal so realitätsfern von dem, was man teilweise aus Amerika tatsächlich mitkriegt, was jetzt irgendwie auf der einen Seite religiöse Fanatiker und der anderen Seite irgendwie solche Weltuntergangsfanatiker und dann natürlich auch die Waffennarren und so weiter hergegibt. Was ich ja dann zum Beispiel auch ganz, ganz herrlich fand, weil wir ja auch gerade noch von den KI-Begleitern geredet haben, das war natürlich Cheeseburger, der Bär. Wenn du dich da noch dran erinnern kannst. Irgendwie auch haben sie sich so eine nette kleine Hintergrundgeschichte ausgedacht, ein Bär, der auf Cheeseburger steht, deswegen Cheeseburger heißt, und weil er die ganze Zeit Cheeseburger gefressen hat, hat er jetzt Diabetes.
Ja.
Videospiele können schon so grausam sein.
Ja, und deswegen musst du eben jetzt einen Lachs fangen und kannst dann eben auch so Tierbegleiter haben. Also aus dem ersten Trailer war ja auch der Hund zu sehen, der dir dann so die Waffen bringt. Und jetzt haben sie eben dann auch da gezeigt, dass man mit Cheeseburger zum Beispiel auch einen trainierten Bären dabei haben kann. Und Genau, also da ist auch Far Cry wieder sehr Far Cry. Man hat dann so Skillsets, die man sich eben durch Erfahrungspunkte freischalten kann. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das läuft mit diesen Bären und so, ob man da einen speziellen NPC für finden muss. Innerhalb einer Mission, denke ich mal, wird man das dann irgendwie erlernen und kann sich das dann über so Erfahrungspunkte freischalten. Also da ist auch wieder sehr viel zu entdecken drin.
Ja, genau. Also wenn ich mich nicht irre, dann war das einfach so im Zuge von Missionen, die du in der offenen Spielwelt findest, sobald du da irgendwie bestimmte Personen getroffen hast oder wie jetzt in dem Fall natürlich Cheeseburger und die erste Mission mit ihm gemacht hast, dann hast du ihn dann auch als Begleiter freigeschalten. Ich habe auch schon der Website entnommen, dass es da zum Beispiel auch noch ein Puma oder sind das Pumas? Gibt es Pumas im amerikanischen Wald? Jetzt bin ich kurz überfragt. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Raubkatze namens Peach gibt. Das fand ich dann auch ganz herrlich.
Genau. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, sehr vielversprechend und wie gesagt, vor allem das Setting, da habe ich echt Bock drauf. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie es hinkriegen, eben dieses Phänomen, dass sie eben jetzt fast von der Realität überholt wurden. Ne? Erst vor ein paar Monaten war ja tatsächlich auch ein Mass-Shooting in einer Kirche und so weiter. Das konnten die ja gar nicht voraussehen. Also dieses, dass Trump als sehr konservativer Präsident wirklich dann auch jetzt zum Release Präsident wird, das war ja zum Zeitpunkt der Entwicklung, ich nehme mal an, dass sie halt nach Far Cry 4 damit begonnen haben, nicht mal im Ansatz irgendwie absehbar. Natürlich war schon immer so diese Waffenverliebtheit in den Staaten und so weiter. Und natürlich gab es da auch schon Mass-Shootings. Aber ich finde trotzdem, dass das ganze Setting auch mit diesem religiösen Fanatismus und so weiter stark an Brisanz zugenommen hat im Zuge dessen, dass wir jetzt da eben in den USA einen Präsident haben, der ganze Länder vor der Einreise ausschließt, weil sie muslimisch sind, eine Mauer zu Mexiko bauen will. Und ich habe schon so fast das Gefühl, dass die Realität fast die skurrileren Geschichten schreibt, als die Spieleentwickler, die hier im Beispiel von Far Cry 5 irgendwie sich fast nur ausdenken können. Also ich bin sehr gespannt, ob sie sich da auch ein bisschen trauen, Gesellschaftskritik reinzubringen an der amerikanischen Lebensweise oder ob sie da sich eben sehr auf diese Parallelwelt, Hope County gibt's nicht und es ist ja eine Sekte und so weiter, zurückziehen.
Ja, das habe ich ja vorhin schon noch kurz gemeint. Ich habe da, also mich würde es ehrlich gesagt nicht stören, wenn sie da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde. Das hatte ich ja beispielsweise bei Mafia 3 leider doch ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber da war ja dann auch das Setting. Ich meine, wenn man halt irgendwie schon einen schwarzen Hauptcharakter hat, gerade in einer Zeit, wo halt in Amerika der Rassismus noch viel präsenter war, als wie jetzt heute, blöd gesagt, da fand ich halt, das war da bei Mafia 3 definitiv eine verpasste Chance, da irgendwie mehr in die Tiefe zu gehen oder halt auch mehr Gesellschaftskritik an den Tag zu legen. Und hätte ich ehrlich gesagt auch nichts dagegen einzuwenden, wenn Far Cry 5 sozusagen sich diesen Schritt trauen würde. Aber ich erwarte, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es machen werden. Und so zynisch, wie es halt, oder so blöd und zynisch, wie es mittlerweile klingt, mittlerweile ist ja echt die Frage, welchen oder in welchem Ausmaß jetzt noch nicht irgendwie so eine Art Massenschießerei oder so ein Amoklauf in den USA stattgefunden hat, ohne dass du jetzt sozusagen nicht irgendwie durch einen Film, eine TV-Serie oder ein Videospiel ins Fettnäpfchen trittst, weil halt gerade da irgendwie was passiert ist oder jetzt irgendwie vor Wochen, vor Monaten, keine Ahnung. Das ist halt leider eine sehr kuriose Welt, wo sowas leider an der Tagesordnung ist.
Nee, also meine Hoffnung ist auch relativ gering, dass es wirklich was diese Gesellschaftskritik beinhalten wird. Aber unabhängig davon, selbst wenn das dann nicht erfüllt wird, diese Erwartung oder diese Hoffnung, die wir beide in dieses Thema haben, glaube ich, dass sie es trotzdem schaffen werden, von dem, was wir gesehen haben, zumindest eine spannende Geschichte zu erzählen, was mit dieser Familie da passiert, mit diesem Wahnsinn. Und wenn gar nichts mehr in dieser Geschichte wirklich funktionieren sollte, dann haben wir ja immer noch das Angelminispiel. Also selbst dann einfach sich zurückzulehnen, in Montana einen schönen Bergsee zu finden und einfach ein paar Fische zu angeln, das funktioniert ja immer. Also jedes Spiel wird besser durch einen Angelmodus und jetzt kann man auch angeln. Also von daher bin ich da völlig guter Dinge, dass
das... Na, wenn du das sagst wird. Oder wenn dich das Angeln schon so sehr überzeugt hast, dann will ich da eigentlich gar nichts dagegen einwenden. Hervorragend.
Wunderbar. Gut, das waren unsere Eindrücke vom Far Cry Preview Event, auf dem wir waren bei Ubisoft und ein paar Stündchen die Kampagne anspielen konnten, ein bisschen Koop-Missionen machen konnten. Vielen lieben Dank, Valentin, für diese Zeit, fürs Kennenlernen und dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und wir sind sehr gespannt. Am 27. 20. März geht's los. Dann erscheint Far Cry 5 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Und dann werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, spreche ich für dich, ins Montana, ins fiktive, virtuelle Montana stürzen und ein paar Bären.
Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht spricht man sich ja in den nächsten Wochen, Monaten mal wieder. Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir dann auch auf jeden Fall verdammt viel Spaß in Montana und dem Angeln natürlich.
Und wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, mein Preview für die GameStar findet ihr auf gamestar.de natürlich. Und deine Sachen findet man auf IGN, auf der deutschen Version, wie du schon auch angekündigt hast. Nicht nur Spiele, sondern auch Filme und Serien behandelst du da sehr ausgiebig.
Genau, hast du gut auf den Punkt gebracht.
Dann schaut da mal vorbei und wir hören uns demnächst wieder in diesem Podcast. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, noch kurz der Hinweis für euch. Es folgt jetzt noch ein rund 10-minütiges Interview mit dem Narrative Director von Far Cry 5, nämlich Jean-Sébastien Decon. Mit dem habe ich mich vor Ort in Paris unterhalten und ich habe ihm genau diese Fragen auch gestellt, die Valentin und ich gerade hatten, wie weit die politische Situation in den USA Einfluss genommen hat auf das Spiel, weil gerade er als Narrative Director dann natürlich mir Antworten geben kann. Und das werdet ihr gleich hören im Interview. Rund 10 Minuten auf Englisch und wir hören uns an dieser Stelle morgen wieder mit dem Sonntagsrückblick mit der Wochenzusammenfassung und am Montag mit einer neuen Folge. Jetzt viel Spaß, Mats ab mit Jean-Sébastien Decon. Was für ein toller Name. Tschüss!
Yes, I'm Jean-Sébastien Decon, Narrative Director on Far Cry 5. They also call me JS, it's simpler.
Wow. Perfect. I just played a little bit of Far Cry 5. Can you tell me a little bit about your idea for the game? What is the main part of your job?
So my job is kind of creating a bridge in between the game design and level design people and the story people. On the story side, we create these characters, we have ideas for situation and thematics, and we discuss with the LD and the GD on how to make them playable and fun. And also they have ideas. And so I'm kind of the one that knows the two languages and organize the dialogue and ensure that it goes smooth on both ends. And for Far Cry 5, the core idea was, how can we bring Far Cry to the US? Mm-hmm. And that's how we started to fall in love with Montana. You know, there are some pillars of how we want the world of Far Cry to be. It has to be a wild frontier, a place where there's a lot of wilderness and wild animals, lots of biomes and nature. But it's also a place where there's not so many people. It's kind of remote. And the people you could meet there would be a little bit like, they don't want to be disturbed. They want to be far away from the prying eye of the government. And Montana gave us a lot of that. And we realized that there were a lot of preppers and militia and cult that were actually located there. And that pushed us to study that subject. And the more we studied, the more we realized that it would create an amazing threat for a Far Cry game. Mm.
How long ago in development of the game did you discover the religious theme of the game, like that you fight a cult and all the religious part that is nowadays a big part of American politics? How far along did that start?
Very quickly, we realized that having a cult as an enemy would be super interesting. And that's how we started to develop the idea of, imagine if there was one person, quite a charismatic person, that is intimately convinced that the end of the society as we know it is coming. And he would then use his charisma and will, power, to rally people and prepare for that. That was the core idea. And that's what we worked on. And as a variation on, in Far Cry, we have a lot of charismatic enemy that you love to hate. Mm-hmm. I think we had the gangster with Vaas, we had the dictator with Pagan Min. This time we have the visionary leader who really intimately think that he's doing a good thing. Mm-hmm. So that was really interesting, and I think it's not about religion, it's more about conviction and faith. That's what we were working on.
Now, we are in Europe, we are both European, and we can play a game like Far Cry 5, but are you afraid that the US market takes a little bit like, I don't know, are you afraid that it doesn't work in the States, like with that hot topic?
But as you were mentioning, I'm French originally, now I work in Canada, but the team is very diverse. We have lots of Americans on the team and Canadians and people from all around the world. So when we make that game, we have people that are well informed about how the game could be taken by the US. Mm. And of course, we don't want to make a game that would mock them. That's not the idea. It's actually a game that's really a love letter to the US. It's really a game about Americana. And that's what we try to achieve. After, if there are some subjects that are tickling people or creating issues with people, then we didn't plan on using that, and we were very cautious about it. But it's really like we studied Montana, we discovered the idea of the cult, and then we built our own cult. And that helped us creating our own world in parallel of the reality. Mm. And we focused on that. And that's how we get the game we have.
Yeah, but still, like, the parallels are there. Like, a couple of months ago, there was a real mass shooting in a church. Did you consider changing something in Far Cry 5 after these events?
Then again, because we created that parallel reality that we strongly believed in, we were not too... we were not too worried that real-world events that are catastrophic and horrible would have a bad impact on the game. We're still a game for a mature audience. It's 18+. I don't know how we say in Europe, but, I mean, it's for grown-ups. It's a piece of entertainment. And when we create a situation in the game that can be a little bit difficult, when we create moments of violence, when we create people that sometimes have sociopathic or psychopathic behavior, it's always about the character and what it and the story and what it could bring on the table to create a original moment for you as a player. So we really worked in that parallel universe. That's really the idea.
Okay, but it's still a cult that's based on like a religion, right? It's still like a theme that's. That's possible in the US. If you take a look at the current development, it's not that far. It's not a that far cry to imagine it's that something like that could happen, right?
Yes, I agree. It's a good one. It's not a far. No, I mean, as you were saying, you're using religion as a keyword. Yeah. To me, it's more about conviction, faith, belief, and. It's not a religion what they're talking about. It's about believing that the end of the world is coming, and they rally people around that thought. That, for me, that thought is actually much more concrete than some other subjects. You know, even when we were working on the game, we're saying, how could we try to convince our audience that maybe the father and what he's doing has meaning, has a sense and value. So we actually worked very hard to avoid using too many religious terms. So it's more about family than other things. No, we try to really create that space that could also connect with our audience that maybe doesn't care about this subject or cares too much about this subject.
As a narrative designer and writer, what was the best part about writing like the crazy family parts? Did you enjoy this?
What was super cool is we spent really a tremendous amount of time crafting these characters. And not only the family, but also the people you meet in the world, in the communities, and the Guns for Hire. We spent a lot of time crafting them as a personality. Where would they live? What would they do? What would they think? How their lives would be affected by the arrival of the cult, and that gave us a lot of ideas for the situation and for super nice lines. But I must say that the most exciting moment was when we were doing mocap with the actors, and we could see the scenes we wrote like exploding with actors like Greg Brick, the one playing the father. So that's really when we saw the actors taking our stuff and elevating it.
As you said, you like to write bad guys that are still charmable and still lovable. Did you achieve that with Far Cry 5 as well?
That's not to me to answer, but I will tell you one thing. When we were in mocap with Greg Brick, who's playing the father, there were moments where I was literally convinced that this guy was a cult leader and I could follow him.
Did you join him?
A little bit. No. So for me, that's proof that we managed to touch something. After, is it good or bad? That's not up to us to decide. But we definitely struck a chord.
Great.
Cool.
Thanks a lot.
Thank you.